Vielen Dank für das wunderbare Lied. Ich habe eben gefragt, sag mal, Kiki, darf man eigentlich klatschen? Da fing sie schon an. Ja. Darf auch sein, auch am Ostersonntag. Natürlich, unbedingt. Dass der Herr auferstanden ist, ist die Osterbotschaft schlechthin. Der Herr ist auferstanden. Die ersten, die das so gesagt haben, waren Frauen. Wer von euch aufmerksam das Neue Testament, besonders die Evangelien, liest, wird das feststellen. Frauen. Frauen. Frauen galten damals vor Gericht nicht als zeugnisberechtigt. Wenn eine Frau auftrat und sagte, ich bin Zeugin für dieses und jenes Geschehen, dann haben die Männer gesagt, du bist eine Frau, das zählt gar nichts, was du gesehen und erlebt hast. Gar nichts. Und deshalb auch ist das wahrscheinlich so total anders, wie Gott darüber denkt und was Gott dazu zu sagen hat, auch zu den Geschlechtern. Die letzten, die unterm Kreuz geblieben sind, waren wer? Wo waren die Männer? Alle weg. Alle weg. Wer sind die Ersten am offenen Grab? Schon wieder Frauen. Und wo sind die Männer? Die schlafen noch. Egal, wie wir darüber denken, eins ist ganz entscheidend, dass Gott mit der Auferstehung das Gefüge dieser Welt völlig auf den Kopf stellt. Und dazu zählt auch, dass Frauen, die nicht als gute Zeuginnen galten damals vor Gericht, die ersten Zeuginnen der Auferstehung waren. Das waren Frauen, die nichts galten. Gott dreht alles herum. Alles. Das war nicht so einfach zu verstehen. Im Übrigen auch für die Frauen nicht. Und jetzt können wir lesen, wenn wir das alles nebeneinander legen, könnt ihr ja gerne mal tun. Wenn ihr mal Muße habt, dann nehmt mal so die letzten paar Kapitel. Manchmal ist das nur ein Kapitel, bei Lukas ist das ein bisschen mehr. Auch noch Apostelgeschichte dazu. Legt diese Auferstehungsberichte alle nebeneinander und lest die. Und ihr werdet feststellen, sind alle unterschiedlich. Alle uneinheitlich. Warum ist das so? Vielleicht, weil das Ostergeschehen alle, die davon betroffen waren und die beteiligt waren daran, überrollt hat. Ihre Denkgewohnheiten wurden über den Haufen geworfen. Alles, was sie hatten an Wahrheit in ihrem Leben, musste sich auf einmal verändern. Das ist schwer für uns. Schwer für uns Menschen. Alles, was wir bis jetzt für richtig gehalten haben, zu erkennen, dass es nicht stimmt. Sehr wahrscheinlich hat die Osterbotschaft auch nicht nur Begeisterung ausgelöst. Lest im Markus-Evangelium nach. Da ist etwas zu erkennen von einem tiefen Erschrecken, auch bei den Frauen, die Ersten waren. Aber da steht, Zittern und Furcht überkam sie. Und sie flohen von dem Grab. Offensichtlich nicht ganz so schön, diese Erfahrung. Warum? Weil sie alles unter den Füßen wegzieht, was ein Mensch denkt, was er an Fundament hat. Auf einmal ist alles anders. Und das ist schwer zu verkraften. Auch die folgende Geschichte, die ich euch heute einmal aus der Lutherbibel vorlesen möchte, steht für sich selbst. Sie hat keine Entsprechung in anderen Evangelien. Nur Johannes, der Evangelist, berichtet von Maria von Magdala, wie sie auf den auferstandenen Jesus trifft. Ich lese uns aus Johannes 20, dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ja, kann passieren. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich bete kurz. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns anrührst durch dein Wort, dass du uns die Wahrheit deines Wortes so verdeutlichst, dass sie nicht in unseren Hirnen bleibt, sondern in unser Herzen sackt. Und dass wir glauben und vertrauen, dass Jesus, unser Herr, lebt und auferstanden ist. Komm uns nahe durch dein Wort, Herr. Amen. Die anrührende Geschichte von Maria von Magdala und Jesus beginnt, als Maria früh am Morgen, es ist noch finster, zum Grab geht und entdeckt, das Grab ist offen. Maria von Magdala, sie hat ihre ganz, ganz eigene und auch besondere Geschichte mit Jesus. Leider muss man sagen, wird viel zu wenig von ihr berichtet. Nur Lukas schreibt im 8. Kapitel seines Evangeliums flüchtig davon, dass sie Jesus begegnet ist und dass er sie von 7 bösen Geistern befreit habe. Und dass sie nun zusammen mit anderen Frauen nun Jesus dient und das tut mit ihrem ganzen Besitz. Mit allem, was sie hat. Maria von Magdala. Denkt euch einen Menschen, der auf die Frage, wer bist du, keine Antwort hat, sondern der nur sagen kann: In mir reden viele Stimmen. Vielfältig, gegeneinander, widersprüchlich, mich zerreißend, sodass es in dieser Persönlichkeit keine Einheit mehr gibt. Seit Kindertagen ist meine Person ausgeliefert und ausgesetzt, wie eine Wolke im Sturmwind, außerstande, ein selbstständiges Ich zu bilden, eine persönliche Rede zu führen, eine eigene Freiheit zu entdecken. Maria von Magdala, in sich verbogen und krumm und schief und krank und nicht sie selbst. Kein Ich mehr da. Keine Antwort mehr auf die Frage, wer bist du eigentlich? Was machst du so? Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet hat für sie, von Jesus angesprochen und geheilt zu werden? alles, was sie hat, gibt sie Jesus. Rückhaltlos. Alles. Alles. Ihre ganze Persönlichkeit, ihren ganzen Besitz. Sie gibt alles auf. Sie folgt ihm. Und Jesus allein ist der Grund, warum sie nun endlich sie selbst sein kann. Sie selbst. Durch Jesus kann sie antworten auf die Frage, wer bist du? Und sie kann sagen, Maria aus Magdala, von Jesus befreit, von 7 Dämonen, von Jesus befreit. Nicht mehr fremdbestimmt, nicht mehr nur geduldet, nicht mehr nur die Auffällige, nicht mehr nur die Verrückte, nicht mehr nur die Frau, um die alle einen großen Bogen machen, weil sie wissen, sie ist gefährlich. Sie findet bei Jesus ihren Platz im Leben, ihren Bestimmungsort, ihren Grund zum Leben. In Christus ist mein fester Halt. Maria hätte dieses Lied lauthals gesungen. Sie ist dort, wo er ist. Ohne Jesus war sie verwüstet und leer. Ohne ihn gab es keine Hoffnung mehr für sie. Gerade in einer Gesellschaft, die damals nur verteufelte und ausgrenzte, wenn es hieß, jemand sei befallen von Dämonen. Können wir ansatzweise verstehen, welche Art und welche Tiefe die Befreiung hatte, die Jesus ihr gegeben hat, geschenkt? Und dann erlebt sie ja die gleichen Mechanismen von Macht und Gewalt an Jesus. Das hat sie ja davor auch selber erlebt. Ausgrenzung, verteufelt, mit religiösen Gesetzen geschlagen. Und nun erlebt sie, dass Jesus darunter genauso leidet wie sie. Exekutiert wird, ausgelöscht. Sie sieht mit den anderen Frauen, wie Jesus am Kreuz stirbt. Eben noch hat sie befreit aufgeatmet, befreit von allem. Und was ist jetzt? Was ist in diesen Momenten, wo Jesus stirbt? Könnt ihr euch diesen Verlust vorstellen? Diese Hoffnungslosigkeit? Diese Trauer, die sie da ergriffen haben muss? Ganz bewusst habe ich das heute so gemacht, dass ich die Lutherbibel genommen habe, um von Maria von Magdala vorzulesen. In der Lutherbibel steht ständig, vielleicht habt ihr es vernommen, sie weint, sie weint, sie weint, sie weint, sie weint. Maria von Magdala, eine große Befreiung erlebt und dann ist Jesus gekreuzigt und tot. Sie weint, sie weint, sie weint, sie weint, sie weint. Der Tod Jesu ist ihr ganz persönlicher Weltuntergang. Weltuntergang. Die Evangelien deuten übrigens seinen Tod ja ähnlich. Da lesen wir, dass sich der Himmel verdüstert. Es wird Nacht, als Jesus stirbt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und wenn die Mörder recht haben, dann endet diese Nacht nie mehr. Dann ist alles aus. Und deshalb ist das so. Maria weint und weint und weint. Sie steht draußen vor dem Grab. Das Grab ist schon offen. Sie weint und sie weint. Sie sieht die Engel. Die haben eine gute Botschaft für sie. Aber sie weint und weint und weint. Die untröstliche Maria, so kann man sie hier nennen. Die untröstliche Maria. Und sie wird von den Boten Gottes gefragt, Maria, warum weinst du? Und wenn man darüber nachdenkt, wie diese Boten Gottes, die Engel, einer ja zu Füßen, der andere zu Häupten, haben wir gelesen, da, wo Jesus gelegen hat. Wenn man darüber nachdenkt, wie die Engel sie ansprechen und sie fragen, dann wird doch auch klar, dass Gott die Not eines Menschen nicht relativiert und nicht von dieser Not ablenken will. Ach, ist alles nicht so schlimm, komm, das wird schon wieder. Und dass Gott auch durch seine Boten nicht appelliert, sondern dass Gott nach dem Grund der Trauer fragt. Maria, warum weinst du? Er sagt nicht, sei da endlich still, hier ist ein Taschentuch, weiter geht's. Sondern unser guter Vater im Himmel kann ganz offensichtlich mit allem gut leben und auskommen, was uns so schwierig erscheint. Wie bei Maria, mit aller Trauer, mit allen Fragen, die wir haben. Unser guter Vater im Himmel will hören, wie es uns geht, uns Menschen. Seine Liebe wird niemals aufhören, sagen wir, auch dann nicht, wenn wir vor ihm ausdrücken, wie es in uns aussieht. Trauer und Schock und Wut, vielleicht auch ein Zornausbruch. Wie konnte Gott das zulassen? Was ist er für ein gemeiner Gott, dass er sowas macht? Gott kennt uns durch und durch. Er liebt uns. Er ist unser Befreier. Er ist unser Retter. Er ist nicht unser Zuchtmeister. Er ist nicht der Größte unter den Moralisierern. Er ist nicht der, der uns mit dem Zeigefinger bedroht und der uns sagt, so darfst du nicht denken. Wenn euch persönlich in der Klage manchmal Worte fehlen, dann lest und betet Klagepsalmen der Bibel. Wir haben das in den Passionswochen ja auch getan. Und da wird auch hörbar, was wir vor Gott ausdrücken dürfen. Alles. Es gibt keine Grenze dafür. Gott will, dass wir ausdrücken und sagen, wie es um uns bestellt ist. Gott will und wird hören. Er ist die Adresse für allen unseren Kummer. Und deshalb zuallererst diese Frage: Warum weinst du? Warum weinst du? So fragt Maria nicht nur ein Engel, sondern letztlich fragt Gott so: Maria, warum weinst du? Und sie darf in diesen Momenten ganz ehrlich antworten. Sie fragt nach ihrem Herrn, sie fragt nach Jesus. Und da merken wir in ihrer Antwort, alles, was sie denken und was sie fühlen kann und was sie in Worte kleiden kann, kreist einzig und allein um Jesus. Er ist ihr ein und alles. Ohne ihn ist die Welt für sie ja zusammengebrochen. Und nur mit ihm ist die Welt für sie heil und ganz. Und so steht sie auch da, wo sie steht, am offenen Grab, eigentlich auch für alle Sehnsüchte, die wir so haben. Alle Sehnsüchte nach einer heilmachenden, nach einer befreienden Beziehung zu unserem Herrn, nach einer heilmachenden Begegnung mit ihm. Ja, nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und wir können an Maria merken, dass erst durch eine solche persönliche Begegnung, auch und sicher in der Tiefe ihres Lebens, ihr lebendiger Glaube überhaupt erstmal angestoßen wird. Dass wir glauben können, liegt immer daran, dass Gott uns entgegenkommt. Und dass er immer einen Schritt mehr tut, als er von uns verlangt. Gott kommt immer näher, so nah, wie wir ihn lassen. Und wir merken hier auch an Maria von Magdala, dass Glaube sich eben nicht erlernen und einstudieren lässt. Weder hier im Gottesdienst können wir Glauben erlernen, noch in der Bibelstunde. Mögen mir alle verzeihen, die da hinkommen und die es toll finden. Ich finde es auch schön. Aber Glauben lernen lässt sich nicht. Das geht nicht. Glaube entsteht durch Begegnung. Glaube entsteht durch Begegnung. Wer begegnet wem? Der auferstandene Maria. Und Maria dem Auferstandenen. Und dann ändert sich alles für sie. Die Wende beginnt ja, als Jesus Maria anspricht. Und wie er ihren Namen sagt, das bringt offensichtlich etwas in ihr zum Klingen. Sie weiß, so hat mich doch nur Jesus angesprochen. Und der Glaube an den Auferstandenen beginnt für sie in diesem Augenblick nur damit, dass Jesus ihren Namen sagt. Maria. Wer bist du vor deinem Gott? Hast du einen Namen? Hat Gott dich bei deinem Namen gerufen? Hat Gott zu dir gesagt, du gehörst zu mir? Ich habe dich gebildet und geformt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Zaghaftes Kopfschütteln? Nein, zaghaftes Kopfnicken. Nicken, nicken, ja. Könnt ihr mal was machen? Kennt ihr die Leute mit Namen, die hinter oder vor euch sitzen? Könnt ihr dem mal die Hand geben und sagen, Mensch, es ist gut, dass du da bist. Gott hat dich lieb, er hat dich bei deinem Namen gerufen. Mach das doch mal bitte. Gerade auch die Leute, die so vereinzelt sitzen, geht da mal hin. Macht das mal. Es ist so wichtig, einen Namen zu haben. Es ist so wichtig, zu wissen, wer man ist. Es ist so wichtig, eine eigene Mitte zu haben und zu wissen, wie man so gestrickt ist, was man gut findet, was man nicht so toll findet. Es ist so wichtig, sich selber zu entdecken als jemand, den Gott liebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und als Jesus die Maria so anspricht bei ihrem Namen, verändert sich alles. Und in dem Moment sollte uns auch klar sein, dass Jesus wirklich uns meint. Auch das will ich sagen, es ist ein kritischer Satz jetzt, haltet euch fest. Gott liebt nicht unsere baptistischen Traditionen, aber er liebt uns als Persönlichkeiten. Er kennt uns bei unserem Namen. Und er will uns rufen. Uns retten wird uns keine christliche Tradition, so lange und so gut sie auch sein mag. Retten wird uns nur, dass Jesus uns anspricht, uns bei unserem Namen ruft. Und indem wir reagieren und sagen, ich weiß, dass du das bist, Gott, der mich jetzt anspricht. In dem Moment ändert sich unser ganzes Leben. Anstatt Weltuntergang tut sich der Himmel auf. Aus Ende wird plötzlich Anfang. Rabuni, mein Herr, mein Meister. Damit ist alles gesagt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Es gibt Hoffnung für Maria. Es gibt Hoffnung auf ein Leben mit Jesus. Und es gibt Hoffnung für jeden von uns, der heute Morgen hier ist. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Also, lebe nicht mehr rückwärtsgewandt. Das Grab ist längst leer. Hänge dein Herz nicht an uralte Geschichten. Halte dich nicht auf mit Verletzungen und Zerwürfnissen. Und lass dich auch nicht aufhalten von Bitterkeit, weder in dir selbst noch in anderen. Schau nach vorn. Das Grab ist leer. Dein Herr ruft dich. Was willst du ihm sagen? Wie willst du ihm antworten? Darüber sollten wir nachdenken. Gott ist gnädig. Er ruft uns bei unserem Namen. Hoffentlich antworten wir. Amen.